Profil Podcasts.
Willkommen beim Profil Podcast. Mein Name ist Robert Treichler.
Ich bin Martin Staudinger.
Und wir haben heute einen Gast, Maggie Childs. Willkommen.
Ich freue mich sehr, hier zu
Maggie,
sein.
Maggie, du bist die Gründerin und Herausgeberin eines Magazins, das heißt Metropole. Kannst du vielleicht kurz erklären, was das für ein Magazin ist?
Sehr gerne. Metropole ist ein Magazin, das die internationalen Menschen in Wien anspricht. Im Endeffekt, wir sind eine ganz große Community, sind ein Fünftel der Stadt, 340.000 Leute circa, die besser Englisch können als Deutsch und in Wien leben, arbeiten und gerne steuern.
Und du selbst bist in Amerika geboren und aufgewachsen?
Und ihr erscheint ja vierteljährlich im Print?
Wir erscheinen im Print vierteljährlich, so ist es, und haben tagesaktuelle Nachrichten online.
Kurz noch die Online-Adresse.
Das wäre metropole.at, geschrieben Metropole.
Vielen Dank. Dieser Super Tuesday Podcast wird ein wenig später veröffentlicht, weil wir eigentlich über das Wahlergebnis in Iowa berichten wollten.
Also wir sind eigentlich zu spät und gleichzeitig zu früh dran diesmal.
Genau. Wir kommen spät und haben trotzdem kein Ergebnis, und unser amerikanischer Gast wird uns vielleicht kurz erklären, warum das so ist.
Ja, also es geht eigentlich um dieses Caucus-Verfahren, das in Iowa stattfindet. Das ist im Endeffekt ein Teil der Vorwahlen. Das ist der erste Punkt quasi in dieser Primary Season, wie es genannt wird. Also diese Zeit während den Vorwahlen, wo prognostiziert wird, welche Kandidaten die Primaries gewinnen können.
Das gilt jetzt vor allem für die Demokraten in diesem Fall.
In diesem Fall geht es für die Demokraten, weil, wie wir alle wissen, unser momentaner Präsident Trump wird wieder kandidieren, trotz des Impeachment-Verfahrens.
Und jetzt hat es ein massives Chaos gegeben heute Nacht in Iowa.
Oh ja, so ist es. Also das Verfahren selber ist gar nicht jetzt so straightforward, aber eigentlich funktioniert es immer ganz gut. Also das heißt, es ist jetzt nicht so, dass Leute abstimmen per Stimmzettel oder per Handzeichen, sondern sie werden in einem Raum versammelt und die verschiedenen Meinungsvertreter versuchen einander zu überzeugen von ihrem Kandidaten. Und dann werden die Stimmen sozusagen aufgenommen, nachdem dieses Überzeugungsverfahren sozusagen passiert ist.
Also kann man sich das vorstellen wie in der Schule im Turnsaal beim Aufstellen der Mannschaften?
Genau so ist es. Es ist wirklich wie in der Schule, also, oder wie in Model United Nations. Also damals, also das ist wirklich ein sehr, man kann sagen, primitiver Prozess, aber es geht wirklich darum zu sehen, einen Barometer sozusagen für die Wahlen.
Und dieser Teil des Verfahrens hat, soweit wir wissen, ja geklappt in diesen mehr als 1600 Turnsälen, Versammlungsräumen, Kirchen etc. haben viele, viele registrierte Wähler sich für einen der Kandidaten am Ende entschieden. Das Problem ist allerdings, dass das Ergebnis dieser mehr als 1600 Verfahren nicht an die Zentrale gemeldet werden konnte. Und vor diesem Desaster stehen jetzt die Demokraten.
Jetzt möchte ich noch einen Schritt zurückgehen und erklären, warum das eigentlich so wichtig ist. Iowa ist ja nur der erste von allen Bundesstaaten und ein relativ kleiner, vergleichsweise unbedeutender, in dem die Demokraten ihren Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen bestimmen. Das heißt, das ganze Verfahren geht ja dann noch weiter. Warum ist Iowa so wichtig? Und warum ist es so, Kommentatoren sprechen von einer dramatischen Situation für die Demokraten. Warum ist das so?
Es ist auf jeden Fall dramatisch, weil Iowa wird als der, im Endeffekt der Stimmsetzer, beziehungsweise also das Ergebnis von Iowa wird als Indikator verwendet für den Rest dieses Vorwahlverfahrens. Das geht lange zurück auf dieses traditionsreiche Iowa als Erste da zu sein. Das Komische daran ist, dass es nicht sehr repräsentativ ist eigentlich fürs ganze Land. Also sind sehr viele weiße Wähler, also hauptsächlich weiße Wähler, relativ hoher Einkommensbracket, also nicht unbedingt repräsentativ fürs ganze Land. Allerdings kann man schon sagen, dass die Zahlen, die in Iowa rauskommen, meistens doch ein sehr guter Indikator sind für die Vorwahlen. Also das ist aber wahrscheinlich meistens so, weil das einfach die Gemüter der Wähler dann auch beeinflusst.
Es ändert die Dynamik des Verfahrens, weil derjenige oder diejenige, die da vorne liegt, dann natürlich auch mehr Media Coverage kriegt, mehr Aufmerksamkeit und auch in der Partei wahrscheinlich so durch den Bandwagon-Effekt, wo alle dorthin laufen, wo sie den Sieger vermuten, auch Zuspruch.
Man will ja auch für den Sieger wählen. Ne?
Lustigerweise hat der Donald Trump auch einen kleinen Caucus veranstaltet, oder die Republikaner in Iowa, habe ich gesehen.
Er will ja auch nicht einen
Medien. Er will ja auch nicht einen Medienrummel verlieren,
natürlich. Ich wollte gerade fragen, was ein Grund dafür gewesen sein könnte, weil er ist ja immerhin der gesetzte Kandidat der Republikaner.
Ja, für Trump war während seiner Präsidentschaft genauso wie während seiner Kampagne ein durchgehender roter Faden, dass er gern diese Rallies macht und diese öffentlichen Auftritte, weil das wirklich seine Stärke ist, die Menschen quasi persönlich abzuholen sozusagen und sie mit quasi Kampfansagen zu motivieren und seine Wählerschaft immer quasi in Aktion
okay,
zu halten.
Jetzt ist es Dienstag 13:30 Ortszeit hier in Wien und wir haben immer noch kein Ergebnis, wen die Bewohner, die demokratischen Wähler von Iowa als Kandidaten sehen wollen.
Und das ist ein Desaster auf mehreren Ebenen, würde ich sagen. Also wir haben kein Ergebnis. Es gibt auch noch keine wirklich schlüssige Erklärung, was diese Ungereimtheiten sein sollen, von denen die Demokraten berichtet haben und die sie genannt haben als Grund für diese Verzögerung. Und dazu kommt noch, dass einzelne demokratische Kandidaten, nämlich Pete Buttigieg und auch Bernie Sanders, sich mehr oder weniger auf Basis von ein paar Teildaten zum jeweiligen Sieger erklärt haben. Also das ist ein Durcheinander.
Das haben fast alle
das
Kandidaten.
Das ist wirklich extrem peinlich.
Ja, naja, also es ist ein bisschen, also Bernie Sanders, Pete Buttigieg, dann Amy Klobuchar auch und auch Elizabeth Warren haben entweder sich selber zum Sieger erklärt, haben Daten schon veröffentlicht, die aber noch wirklich nicht statistisch relevant sind und auch nicht wirklich schlüssige Daten sein können, von dieser eben noch nicht gescheit aufgesetzten Wahlergebnisse. Aber auch Elizabeth Warren hat sowas wie ein Victory Speech quasi von sich gegeben. Also es ist momentan ein bisschen ein Zirkus dort.
Zeit für einen kurzen Disclaimer. Maggie Childs, du unterstützt Elizabeth Warren, hast uns erzählt im Vorgespräch.
Also von allen Kandidaten, es sind jetzt immer noch 9, also nicht wenig. Ja, Elizabeth Warren, ich bin schon länger Fan von ihr als Politikerin und ja, glaube, sie könnte ganz gute Sachen für Amerika tun. Und ja, bin auf jeden Fall, ich bekenne mich zu Warren-Fan.
Aber im Moment würdest du wahrscheinlich auch nicht bestreiten, dass es den Republikanern jetzt sehr leicht fällt, den Demokraten vorzuwerfen, dass sie wirklich unfähig sind.
Ja, also die Vorwürfe von Unfähigkeit gehen von beiden Seiten aus sehr gerne und sehr schnell und laut, sobald irgendwas passiert. Also den Republikanern bzw. dem Trump White House konnte man über die letzten 4 Jahre sehr oft Unfähigkeit vorwerfen. Und natürlich wollen die Republikaner zurückschlagen. Jedes Mal, wenn irgendeine kleine Stolperpartie quasi stattfindet, werden die Republikaner das natürlich sofort aufnehmen und medial verwenden. Das ist völlig, völlig klar. Passiert auch aber in jeder Wahl.
Es gibt jetzt Kommentatoren, die sagen, in Iowa ist die absurde Situation eingetreten oder wird eintreten, dass der jetzt am Ende gewinnt, wenn es denn einen Gewinner gibt, dass der nicht profitiert davon, dass er in Iowa gewonnen hat, sondern in diesen Strudel von Berichterstattung über Desaster, über Chaos und so weiter hineingezogen und dadurch erst recht beschädigt wird.
Ja, das ist im Endeffekt, oft haben solche Ereignisse so widersprüchliche Ausfälle, was dann damit passiert. Wir können eigentlich vielleicht dieses Mal zum ersten Mal weniger sagen, ob das wirklich ein Indikator ist für die Primaries. Es werden auch die ganzen Poll, die Umfragen, genau, die Umfragen, die jetzt durch die Medien kursieren, weil Medien natürlich zahlenbasiert berichten wollen, die Umfragezahlen werden ja auch nicht wirklich momentan ernst genommen. Man kann sich sehr schwer jetzt auf irgendwas basieren, außer einen wirklichen Indikator. Und ich glaube, auch die Demokraten wünschen sich momentan ein bisschen mehr Richtung einfach. Eine richtungsweisende Maßnahme wäre jetzt sehr brauchbar für die
Demokraten. Ich glaube, man muss auch sagen, hinter vielen Vermutungen, Mutmaßungen stecken Verschwörungstheorien, die auf einer Annahme basieren, nämlich, dass die Demokratische Partei, dass das Establishment der Demokratischen Partei nicht möchte, dass Bernie Sanders, der linke sich selbst als demokratischer Sozialist bezeichnende Kandidat tatsächlich der Präsidentschaftskandidat wird. Und man munkelt nun, es würde alles Mögliche in Bewegung gesetzt, um genau das zu verhindern und ein absehbar gutes Ereignis in Iowa ihm zu rauben. Das ist die Verschwörungstheorie.
Wobei Sanders ja eigentlich ein bisschen mitverantwortlich ist für das Chaos dort, ne? Weil er war ja derjenige, der auf geänderte Caucus-Bedingungen gedrängt hat.
Aber ohne jetzt diese App ohne die bestellt zu haben.
Also Bernie Sanders hat ja auch diesen Part quasi vielleicht selber selber hervorgerufen. Aber jetzt ganz abgesehen davon, es geht den Demokraten momentan wirklich um Wählbarkeit. Der Kandidat, den wir Trump gegenüberstellen bei der Wahl, muss wählbar sein, sozusagen als Kandidat gegen Trump. Und das ist, da sind ganz große Sorgen, dass Bernie Sanders zu radikal anders ist und zentristische Wähler ihn nicht wählen können und daher seine Wählbarkeit auf weniger geschätzt wird. Das war ja damals auch bei den Wahlen zwischen Hillary und Sanders, bei den Primaries damals, bei den Vorwahlen, war im Endeffekt ein sehr, sehr knappes Rennen, wo der Sanders verloren hat. Und Sanders Wähler sind auch sehr vehemente Sanders Wähler oft. Und daher, ob das eine Stärke ist für die Demokratische Partei oder ob es eine Schwäche ist, Bernie Sanders als so starken Kandidaten zu haben, ist halt die Frage. Verschwörungstheorie hin oder her. Er ist als einziger rausgegangen mit Zahlen, mit Iowa-Zahlen, heute quasi, hat sich selber als in die Führung gesetzt sozusagen mit 30%. Seine Leute haben diese Zahlen jetzt veröffentlicht. Das sind keine Zahlen, die man jetzt als echte Zahlen sehen kann. Er hat Pete Buttigieg als Zweiter mit 25% und Elizabeth Warren mit 21% gleich danach. Also diese Rangliste ist, glaube ich, auch Bernie Sanders seine Wunschkandidaten quasi als Gegner bei den Primaries zu sehen. Wir werden sehen, was wir für echte Ergebnisse jetzt rausbekommen werden. Es wird auch prognostiziert, dass bis Mitternacht Iowa-Zeit. Ja, also das ist dann 6 in der Früh für uns, oder 7 in der Früh für uns dann morgen früh, es echte Zahlen geben soll.
Aber das wissen wir alles noch nicht. Es ist durchaus möglich, dass das am Ende auch
das ist noch
für
länger
ungültig erklärt wird. Ne?
Das kann auch sein und das Ganze neu von neu anfangen.
Es gab einen Kommentar in der New York Post, die den Demokraten gegenüber relativ kritisch eingestellt ist. Und darin hieß es, dass das nur ein Vorgeschmack sei, weil die Demokraten so wahnsinnig zerstritten sind und auch so unterschiedlich in welche Wähler sie ansprechen. Und es wurde explizit genannt, es ist möglich, dass das Ganze am Ende auf eine sogenannte Brokered Convention zusteuert. Das heißt, eigentlich ist ja die Idee, dass bei den Vorwahlen die vielen Kandidaten zu Beginn sich immer mehr verengen auf immer weniger Kandidaten und am Ende bleibt einer oder eine übrig und der oder die ist es dann. Wenn die nun so unterschiedlich sind und auch so unterschiedliche Wählergruppen abzielen, ist es möglich, dass die sich nicht zurückziehen. Das heißt, dass wir in 3 Monaten immer noch 11 Kandidaten haben. Es kommt ja noch Bloomberg dazu ab dem Super Tuesday. Die ziehen sich nicht zurück. Sie sammeln zwar immer jeder für sich delegierten Stimmen, aber am Ende hat keiner die Mehrheit. Und dann gäbe es gewissermaßen eine Art Kampfabstimmung bei der Convention.
Ja, und davor fürchten sich auch die Demokraten auf jeden Fall, die Wähler vor allem. Es wird ja nicht einfacher, je weiter wir im Rennen kommen, desto weniger geht es um die Policies und mehr um die Kampagne. Also das macht es auch für die Wähler natürlich schwierig, erstens die Wählbarkeit einzuschätzen eines Kandidaten, weil nach den Primaries ist vor der Wahl. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Und die Wahl geht dann darum, die ganzen Demokraten zu vereinen in einer Message. Damals hat es Obama sehr treffend gemacht mit Yes, we can. Das ist eine allumfassende Aussage, wo sich jeder finden kann darin. Es bleibt halt jetzt zu sehen, ob das der Kandidat, der es dann wird, im Endeffekt es schafft, mit so einer Message rauszukommen. Und das ist das, was wenn ich das Wort Wählbarkeit verwende, was ich damit meine.
Jedenfalls ein guter Tag für einen, nämlich für Donald Trump. Oder eine gute Woche. Erstmal. Das Impeachment-Verfahren hat er jetzt mehr oder weniger durchgestanden. Da wird jetzt noch eine endgültige Abstimmung stattfinden, deren Ergebnis aber völlig klar ist. Die Verteidiger von Trump, ich möchte jetzt noch ein bisschen auf das Impeachment vielleicht Verfahren kurz kommen, die haben jetzt doch einige Punkte gemacht, die wir reden ja relativ viel in der Redaktion auch über das Ganze, die durchaus Sinn machen, Robert, oder?
Naja, letztlich hat zum Beispiel einer der Senatoren, auf die es ankommt, bei der Frage, kann man jetzt noch Zeugen nominieren, hat am Ende gesagt, wozu sollen wir Zeugen nominieren? Das, was man Trump vorwirft, ist längst bewiesen. Was jetzt seltsam klingt für jemanden, der Trump eigentlich verteidigen möchte. Und damit hat er Folgendes gesagt, es ist bewiesen, dass Trump sich falsch verhalten hat im Umgang mit der Ukraine, mit dem ukrainischen Präsidenten. Die Nation weiß das. Wir brauchen keine weiteren Zeugen, um das zu beweisen. Aber die republikanischen Senatoren sind alle der Meinung, das reicht nicht, um ihn des Amtes zu entheben. Das ist deren Entscheidung, das ist im Wesentlichen deren Argument. Das ist, sie sagen nicht, das, was die Demokraten jetzt in mühevoller Kleinarbeit mit Einspielungen, Zeugenaussagen, Belegen etc. mehr oder weniger bewiesen haben, das sei nicht wahr, sondern sie sagen, okay, das ist passiert, genauso war das, genauso ungefähr, aber das reicht nicht, um einen Präsidenten des Amtes zu entheben, denn erstens ist das, was er gemacht hat, kein strafrechtliches Delikt und zweitens ist es nicht schlimm genug.
Ich finde am aller skurrilsten von diesen Aussagen auf der republikanischen Seite war, dass der Präsident im Interesse des amerikanischen Volkes handeln soll. Und wenn er das im Glauben ist, dass er das Beste ist für das amerikanische Volk, ist sein Handeln in seinem Eigeninteresse im Sinne des amerikanischen Volkes. Das ist so ein Umkehrschluss, das ist so eine, wenn ich das sagen darf, Vergewaltigung unseres Systems einfach. Das so, ich meine, natürlich ist das kein wirkliches Trial, was jetzt dieses Verfahren ist, ein politisches Verfahren. Es ist kein juristisches Verfahren und das darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Es wurde aber noch nie ein Impeachment-Trial oder Impeachment-Verfahren so behandelt wie diesmal. Also wirklich als, wir bekennen uns als absolut loyal unserem, also die republikanischen Senatoren haben in allen Medien ganz laut proklamiert, sich ihm gegenüber absolut parteilich, also überhaupt nicht unparteilich hier zu handeln. Und das ist ein First, das gab es noch nie eigentlich. Also in jedem Impeachment-Verfahren wurde es trotzdem zumindest, es wurde versucht, dass die Senatoren sich so verhalten wie eine Jury sozusagen.
Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das zum Beispiel bei Bill Clinton war 1999. Damals war eigentlich bewiesen, dass Clinton eine Falschaussage getätigt hatte. Und trotzdem haben alle demokratischen Senatoren auf die Frage, hat er eine Falschaussage getätigt, mit Nein gestimmt beim Impeachment. Auch damals war im Wesentlichen die implizite Argumentation der demokratischen Senatoren, wir wissen, dass er eine Falschaussage getätigt hat, aber wir halten das für nicht schlimm genug, um ihn des Amtes zu entheben.
Ja, ich glaube, ich sage nicht, dass es im Endeffekt so ist, dass die Leute nicht parteiisch handeln, sondern dass sie explizit aussagen, dass sie parteiisch handeln werden, im Vorhinein schon. Das ist noch nie passiert. Also, dass sie sagen, wir brauchen uns nicht dafür zu entschuldigen, dass wir loyal sind unserem Präsidenten gegenüber. Das fand ich sehr interessant an diesem Verfahren diesmal. Aber ja, Trump freut sich auf jeden Fall, dass es quasi vorbei ist.
Wird das Impeachment-Verfahren jetzt noch eine Rolle spielen im Wahlkampf oder ist das jetzt deiner Meinung nach over and out?
Es wird in der Argumentation auf demokratischer Seite bestimmt noch eine Rolle spielen. Und es wird weiterhin alle diese Investigations, alle diese Untersuchungen und Ausschüssen und so weiter, die mit dem falschen Handeln von Trump und seinem Kabinett werden bestimmt nochmal unterstrichen und weiterverwendet werden in der Kampagne.
War es ein Erfolg im Sinne dessen, dass die Demokraten sozusagen ihren Wählerkern mobilisiert haben?
Ich glaube, es war ein Erfolg in zweier Hinsichten. Also Erstens ja, würde ich schon sagen. Es hat Demokraten mobilisiert, dass sie sich Gedanken machen, okay, wie können wir das jetzt reparieren, was jetzt die letzten vier Jahre auseinandergenommen wurde. Aber das viel Wichtigere, finde ich, persönlich als Medienmensch und als Wähler, ist, dass diese vier Jahre Trump haben uns wirklich gezeigt, was an unserem System so falsch ist, beziehungsweise was nicht gut geregelt ist und wie unser System im Endeffekt verbessert werden muss, um die Exekutive nicht so diktatorisch handeln lassen zu können.
Nächste Woche geht es bei den Demokraten weiter mit New Hampshire, das nächste Caucus-Verfahren. Man wird sehen, wie Iowa sich auf das auswirkt. Wir hoffen, dass wir doch bis morgen ein Ergebnis aus Iowa haben und werden weitersehen.
Es sind noch 39 Wochen, sage ich nochmal dazu.
Das wäre es jetzt.
Bis zur Wahl.
Und das wäre es für diese gewesen. Herzlichen Dank, Maggie Charles.
Vielen Dank, Liane.
Und wir hören uns nächste Woche wieder.